Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Bokatzky, guten Morgen und herzlich willkommen. Wenn Sie einen Text in Ihrem Computer schreiben und anschließend die Zeichen zählen, auf wie viele kommen Sie dann? 1000 oder sogar 10.000, vielleicht ein bisschen mehr? Lächerlich ist das alles. Mehr als 2 Millionen Zeichen hat der Schriftsteller Guntram Vesper für seinen Roman Frohburg in die Tastatur gegeben. Glückwunsch, Guntram Vesper, und herzlich willkommen.
Danke.
Als Sie die 1 Million Zeichen geschafft hatten, wie haben Sie das gefeiert?
Überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon bei der 1 Million die Zeichen gezählt habe. Ich glaube, das konnte ich noch gar nicht. Das muss man ja können. Man muss ja anklicken, Zeichen zählen oder Wörter zählen. Ich glaube, das habe ich noch nicht gekonnt. Erst als die Menge an Zeichen anschwoll, sagen wir mal 2 Millionen, habe ich dann angefangen, jede Nacht, bevor ich aufhörte, die Zeichen zu zählen, die Uhrzeit festzustellen, das Datum zu notieren. Und es gibt ja diese Aufstellungen wie Logbücher, so ungefähr. Und dann wusste ich, wo ich war. Zumindest von der Menge her.
Da haben Sie mir jetzt was rübergereicht. Wir sitzen in Ihrer wunderbaren Wohnung in Göttingen. Und das sieht jetzt so aus, so stelle ich mir ungefähr vor, wenn mein Steuerberater sich mit meinen Steuererklärungen beschäftigt. Wir haben hier Datum und dann haben wir hier die Zeichenzahl jeweils.
Ja.
Richtig? Also
ja.
Da steht hier meinetwegen 17.06. 1.142.771. Und dann dahinter steht dann 634,87. Was ist das?
Das ist die Umrechnung auf Seitenzahlen.
So, und wie hat Ihr Computer das alles durchgestanden? Wie Ihre Gattin das alles durchgestanden hat, will ich jetzt lieber gar nicht fragen. Aber Ihr Computer, wie hat der das durchgestanden?
Der Computer ist dreimal kaputt gegangen. Dreimal ist das Mainboard durchgeknallt und das Gerät musste eingeschickt werden. Also es waren abenteuerliche Geschichten. Nach 5 Jahren ist der Computer abgestürzt, weil er aus einer Reparatur ohne Akku zurückgekommen ist und ich das nicht wusste, habe ihn von der normalen Stromversorgung getrennt und der ganze Text war weg, war vorher nie gespeichert worden. Es war eine absolute Katastrophe, aber mit dreimaliger Textrettung ist das Gerät dann wieder arbeitsfähig gewesen und ich hatte den Text wieder, aber es war eben insgesamt dreimal, dass er seinen Geist aufgegeben hat, weil er anscheinend überfordert war. Ich habe vielleicht zu viel geschrieben, denn bei der Ausrechnung habe ich gemerkt, ich habe zeitweise mehr geschrieben als Heinrich Böll in seiner besten Zeit, nämlich pro Tag eine Druckseite, was ja heißen würde, jedes Jahr ein Roman von 356 Seiten.
Der Schriftsteller Guntram Vesper, geboren 1941 in Frohburg, damals ja ein größeres Dorf mit so knapp 4.000 Einwohnern, zwischen Leipzig und Chemnitz gelegen. Das war eine Kindheit noch in den letzten Kriegsjahren. Und als Sie Frohburg zuletzt besucht haben, Guntram Vesper, welche Kindheitserinnerungen sind da wieder so hochgekommen, die ewig bleiben?
Die Kindheitserinnerungen kommen auch hier in Göttingen hoch. Ich brauche gar nicht nach Frohburg zu fahren. Frohburg ist ja, wenn ich auf Frohburg zufahre, auf der neuen A72 nach Süden von Leipzig kommt, ist ja der Kirchturm. Wenn ich den Kirchturm sehe, weiß ich, aha, jetzt bin ich in der Kindheit also auch faktisch angekommen. Wenn ich hier sitze, umgeben mich ja lauter Sachen aus der Frohburger Zeit, da hinten steht so eine kleine Kogge, die habe ich von einer alten Apothekerin zur Konfirmation bekommen. Diese Bibel da unten von 1703, die stammt aus meiner Familie, die ist ja auch unübersehbar, so groß und runtergewirtschaftet, wie sie ist, mit ihrem Holzdeckeln, Schweinsleder bezogen und manche anderen Dinge, das umgibt mich hier, aber das brauche ich gar nicht.
Aber wenn Sie durch Frohburg laufen heutzutage, dann sehen Sie die alten Gebäude noch. Da sehen Sie den Marktplatz, wo Sie als 16-Jähriger sturzbetrunken auf dem Boden gelegen haben. Und alle Leute haben das mitbekommen. Das beschreiben Sie ja alles freundlicherweise. Also ist es nicht indiskret. Da müssen doch noch ganz andere Erinnerungen so hochkommen.
Also ich bewege mich in der Szenerie ja in Gedanken, also oft, öfter. Wenn ich in Frohburg bin, fällt mir eher auf, was sich verändert hat, als dass mir auffallen würde, was geblieben ist oder woran ich anknüpfen kann. Ich sehe die Veränderungen und im Moment sehe ich die auch mit Zustimmung und Freude. Die Stadt sieht, ist übrigens kein Dorf, ist eine Stadt, möchte ich doch mal festhalten.
Durch Eingemeindungen?
Nein, war immer eine Stadt. War immer eine Stadt von etwa 4000 Einwohnern. Aber inzwischen durch Eingemeindungen, haben Sie völlig recht, angeschwollen auf 11.000 Einwohner. Inzwischen haben wir ja auch außer mir noch bekanntere Einwohner auf der Wikipedia-Liste.
Wen denn?
Konrad Felix Müller, den spätexpressionistischen Maler, über den ich ein paar Mal geschrieben habe. Frauke Petri hat in Frohburg gelebt, allerdings in Tautenhain, aber ist eingemeindet seit ein paar Jahren. Und der geschiedene Mann ist ja immer noch Pfarrer in Tautenhain. Also das ist auch so ein Frohburger Geist. Und dann sind ja Adlige wieder zurückgekommen in diese östlichen Gebiete und hier aus dem Göttinger Umkreis ein von Breitenbuch hat Teile der Gutsländereien wieder übernommen, ist jetzt Landtagsabgeordneter der CDU in Dresden und Vorsitzender der CDU im Landkreis Leipziger Land, habe ich gesehen. Der steht auch auf dieser Liste. Also wir haben jetzt nicht nur viele, Sie merken, ich spreche von Frohburg. Wir haben jetzt nicht nur die Einwohnerzahl erhöht, sondern wir haben jetzt auch Prominente hinzugewonnen.
In Frohburg zu Ihrer Kinder- und Jugendzeit war Ihr Vater ganz unbestritten ein Prominenter in Frohburg. Er war Arzt mit einer Praxis, wo er, ich glaube, morgens allein 80 Patienten empfangen hat und nachmittags ist er dann durch die Dörfer gefahren und hat da seine Patienten behandelt. Das war ja dann die letzten Kriegsjahre noch, nationalsozialistische Zeit. Wie haben Ihre Eltern sich damals verhalten?
Mein Vater stammte ja aus einer Familie. Sein Vater war Tierarzt, aber das waren ja sehr viele Kinder. Meine Großmutter hatte 11 Geburten. Da gab es Klassiker, da gab es ein großes Meyers Lexikon, auch Brems Tierleben in 10 Bänden, wie sie hier hinter mir stehen gerade. Aber es war wenig Geld da. Und mein Vater konnte Assistenzzeit in Leipzig an den Universitätskliniken als junger Mann nicht machen, sondern er hat Ärzte vertreten auf dem Land, im Windischleuber, wo Börjes von Münchhausen lebte, zum Beispiel. Und 1939 wurde er, ohne dass er gefragt wurde, dienstverpflichtet in eine Frohburger Landarztpraxis. Der ältere Kollege war an der Front und mein Vater war eben jünger und sollte noch mehr Söhne zeugen offensichtlich, irgend sowas. Und das hat er bis 1945 gemacht und dann hat er die Praxis, nachdem der Kollege mit dem Auto tödlich verunglückt war, übernommen. Und dann war er zum ersten Mal sozusagen freier Arzt in seiner Praxis. Vorher war das alles staatlich geregelt. Und das war mit ungeheurer Arbeit verbunden. Ich habe Unterlagen gesehen, dass er 2600 Fälle im Vierteljahr hatte, was also außergewöhnlich war. Und er hat nicht nur nachmittags Besuche gemacht, sondern bis abends. Bis in den Abend hinein, um 9 etwa, kam er dann in der Regel nach Hause. Aber er war ja nicht nur praktischer Arzt, sondern auch Geburtshelfer stand ja auf dem Schild am Haus. Das heißt also, wenn nachts eine kompliziertere Geburt war und die Hebamme damit nicht alleine klarkam oder klarkommen wollte, dann wurde er ja angerufen. Das heißt, er durfte auch nicht beliebig viel Alkohol trinken, um zu entspannen, nachdem er von den Besuchstouren abends zurückgekommen war, sondern er musste immer ein gewisses Level, durfte er nicht überschreiten, denn es konnte sein, er wurde zu einer komplizierten Geburt oder auch zu Unfällen ja gerufen. Da gab es ja auch schreckliche Verkehrsunfälle.
Warum haben sich Ihre Eltern 1957 entschlossen, dass sie aus der DDR ausreisen und in den Westen gehen?
Also mein Vater las ja kurz nach dem Krieg oder als ich bewusst wahrnahm, was da auf dem Nachttisch lag, Heinrich Mann, ein Zeitalter, wurde besichtigt von Plevier, Stalingrad. Also im Grunde genommen eine Haltung, die wissen wollte, was passiert war. Und er träumte oder sprach immer mal von Auswanderung nach Südamerika. Gott sei Dank hat sich das nicht verwirklicht. Das hätte ich nicht so witzig gefunden. Da war ich lieber in Frohburg, muss ich sagen. Und 17. Juni war meine Mutter in Leipzig, war mitmarschiert, 1953. Als Konsequenz wagte sie sich ein Jahr lang nur mit Sonnenbrille nach Leipzig, weil sie Angst hatte, dass sie wiedererkannt wird und irgendwie denunziert wird. Das war schon ein bedenkliches Zeichen. Dann war der Ungarnaufstand. Ich hörte mit meiner Mutter, ich war ja Oberschüler, abends die deutschsprachigen Stundensendungen aus London über den Aufstand auch. Und das war ja ein Blutbad unvorstellbaren Ausmaßes, der auch bei meiner Mutter und mir zu irgendwie depressiven Anflügen führte. Die Sowjetarmee war ja erst abgezogen Richtung Osten mit den Panzern und plötzlich kam sie wieder und räumte da auf in einem ziemlichen Blutbad, wie gesagt. Das zeigte meinen Eltern, dass ich da nichts ändern würde. Also das war sozusagen, Chruschtschow hatte im Februar, glaube ich, die Entstalinisierungsrede gehalten, die Geheimrede in Moskau, und trotzdem kam im Herbst, Spätherbst, dieses Blutbad zustande. Da haben meine Eltern jede Hoffnung verloren, dass ich das mal liberalisieren würde. Das war 1956 im Spätherbst, und im Sommer 1957 wurden sie abends vorgeladen in die Schule. Mein Bruder war ja 2,5 Jahre jünger als ich. Und saßen dort dem Klassenlehrer, dem Schulleiter und dem Parteisekretär der Schule gegenüber. Die waren ja alle SED. Und meine Eltern kriegten eröffnet, dass mein Bruder, der gerade das 8. Schuljahr abschloss, nicht zur Oberschule zugelassen werden würde. Wegen DDR-unfreundlicher Reden, will ich mal sagen. Also der Stahl aus dem Ruhrgebiet wäre besser als der aus der DDR. Es gäbe zu wenig Autos in der DDR und lauter so Reden, was so Knaben im pubertären oder vorpubertären Alter halt führen, das war alles notiert worden, das kriegten meine Eltern vorgelesen, mit dem Zusatz, dass das aufs Elternhaus zurückzuführen sei. Also meine Eltern hätten sozusagen den Bruder programmiert. Und das führte dann zum Entschluss, wegzugehen, und das war auch richtig. Mein Bruder wurde ja dann doch irgendwo an der Uni was. Er war dann Studienrat in Gießen viele Jahre und hat das sehr gerne gemacht. Hat sehr viele Bücher gesammelt. Also das hätte sicher, wenn wir dort geblieben wären, ihn nicht sehr glücklich gemacht, denke ich.
Guntram Fest war heute unser Gast, der Literat, der schon als Kind ein Büchernarr wurde. Hier in ihrer Wohnung, voll mit Büchern. Die ersten Stapel draußen schon im Flur, Regale natürlich voll. Was waren denn die ersten, die Sie in Froburg noch als Kind verschlungen haben?
Also das Erste, was ganz wichtig für mich war, war eine Anthologie, 1947 im Gebiet der späteren DDR erschienen, Verlag Volk und Wissen, deutsche Lyrik. Und das war noch die humanistische Phase, auch in der sowjetisch besetzten Zone. Da waren noch Autoren drin wie Wilhelm Lehmann. Die wären später überhaupt nicht mehr in irgendwelche Anthologien so ohne weiteres in der DDR reingekommen. Also Innerlichkeit und so weiter. Und dort habe ich zum ersten Mal Gedichte von Goethe, Ganymed, Willkommen Abschied, von Hölderlin, von Schiller natürlich sowieso. Und diese ganze Linie über Fontane, Georg Heim, Gottfried Benn, das war alles da drin.
Als Sechsjähriger?
Nein, nicht als Sechsjähriger. Als 10-, 12-Jähriger, denke ich. Aber das waren die Lektüren, die sozusagen mit denen es ernst wurde. Vorher habe ich alles gelesen, was ich kriegen konnte. Ich bekam Karl May geschenkt, da war ich noch nicht in der Schule. Ich konnte das gar nicht lesen, aber drei Jahre später konnte ich das. Das war ganz wichtig. Also es war im Grunde genommen eine Kleinstadt. Ich war in einem Elternhaus, da standen Möbel, das nannte sich Bücherschrank. Links waren die Bücher meines Vaters, rechts waren die meiner Mutter aus der Mädchenzeit, und in der Mitte war ein großer hölzerne Tür, und da kam ich nie rein. Da waren die Geheimnisse meiner Eltern, das war immer zugeschlossen. Aber links stand von meinem Vater das Lehrbuch der Gynäkologie. Das war ja interessant in einem gewissen Alter. Aber wenn man das viermal durchgeblättert hatte, gab das auch nichts mehr her mit seinen schematischen Zeichnungen. Allerdings versteckte mein Vater dort Geldscheine. Und da bin ich schon mindestens 3-4 Mal schwach geworden.
Was haben Sie mit dem Geld gemacht?
Bücher gekauft. Ich bin in die Schreibwarenhandlung, die auch Buchhandlung war, und habe dort das neue Abenteuer gekauft, was gerade neu rausgekommen war. Und allerdings auch im Süßigkeitenkonsum ganz ekelhaft süße, gefüllte Bonbons, die ich besonders gerne aß, in Plastikschachteln. Aber mein Vater hatte auch ein Buch, das genauso dick war wie das Lehrbuch der Gynäkologie. Das hieß »Das Sexualleben unserer Zeit« von dem Berliner Sexualforscher Ivan Bloch. Und dort waren Fälle geschildert, also mit Worten. Literatur im Grunde genommen. Fälle von Leuten, die besondere Merkwürdigkeiten aufwiesen im sexuellen Bereich. Ein Gutsbesitzer, der sich nur befriedigen konnte, indem er nackt auf der Hundehütte rumritt. Eine Gastwirtsfrau, die im Schlaf vom Lehrling vergewaltigt wurde, ohne das zu merken. das prägte sich mir ein. Das Buch habe ich natürlich auch noch mir später mal besorgt. Und bei meiner Mutter stand Konrad Ferdinand Meyer, 3 Bände, für mich unleserlich, aber auch der Graf von Monte Cristo mit ihrem Mädchennamen drin. Das habe ich natürlich gerne gelesen.
Die Kriminalität, die zieht sich ja wie ein roter Faden durch Ihre Bücher. Ob das im Roman Frohburg ist, für den Sie vor 2 Jahren den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen haben, oder im Prosaband Nördlich der Liebe und Südlich des Hasses, Verbrechen, Mord, Totschlag in Dörfern und kleinen Städten. Wo haben Sie die Quellen aufgetan dafür?
Die erste Quelle waren die Erzählungen in der Familie. Meine Großeltern wohnten ja nicht dort, wo wir wohnten. Wir waren am Markt und sie wohnten also in der Vorstadt, könnte man sagen, in der Greifenhainer Straße, in einem großen, nicht sehr opulenten Haus. Und bergab wohnte der Doppelmörder und bergauf wohnten die beiden Opfer, jeweils Grundstück an Grundstück. Also meine Großeltern in dem Dreierverbund von Grundstücken in der Mitte. Und darüber wurde immer wieder gesprochen, das wurde immer wieder erzählt. Der junge Mann ist hinten über die Zäune gestiegen und hat diesen Wucherer im 1. Stock mit dem Hammer und auch gleich seine Frau totgeschlagen und die beraubt. Und darüber habe ich ja mal eine Erzählung geschrieben, Laterna Magica. Und Jahre später hat man beim Umdecken des Daches des Stalls in dem Grundstück, wo er wohnte mit seinen Eltern, diese Geldbörse und die goldene Uhr von dem Ermordeten gefunden.
Das Mammutprojekt Frohburg mit 1000 Seiten, war das von Anfang an so umfangreich geplant?
Nein, das war eine Bestandsaufnahme für mich ursprünglich. Ich wollte über Frohburg und über meine Frohburg-Bilder sprechen und habe das auch so betrieben, die ersten 100 Seiten. Und dann wurde mir aber langsam klar, das könnte länger werden und man könnte vielleicht doch mal überlegen, das drucken zu lassen. So kristallisierte sich das raus. Ich will mal so sagen, je gewichtiger mir die Inhalte vorkamen, desto eher war ich dann doch bereit, es zum Druck zu geben, aber mir war klar, und das waren auch gewisse Skrupel, die damit verbunden waren, mir war klar, wenn ich das in die Öffentlichkeit gebe, kann die Kritik mir das negativ einfärben, aber es gibt natürlich auch in Frohburg Hunderte, die das ganz anders erlebt und gesehen haben und die mich dann mit Briefen heimsuchen würden, aber es hat sich dann gezeigt, es waren höchstens 5 Frohburger, die mir Briefe geschrieben haben.
Der Schriftsteller Guntram Vesper, der erst Medizin studiert hat. Warum sind Sie da nicht Arzt geworden? Das lag doch in der Familie.
Das lag in der Familie, aber ich habe ja gesehen, was das bedeutet arbeitsmäßig. Mein Vater war ja nicht nur in Frohburg Arzt, sondern in Reiskirchen bei Gießen. Und der hat ja noch mal mit 50 Jahren angefangen, von null an, nicht, in Hessen. Das war eine Besuchspraxis wieder mit 10 Dörfern, die er versorgt hatte. Es gab kaum Telefone in den 60er Jahren in den Dörfern. Das heißt, das war mit Meldestellen. Das war eine ziemlich aufwendige Geschichte. Der Nachfolger hat überhaupt keine Hausbesuche mehr gemacht. Und da war von Bücherlesen ja gar nicht die Rede bei meinem Vater. Viele Jahre lang. Da wurde der Stern gekauft, die Bunte gekauft und vielleicht noch der Spiegel. Und das war dann die Lektüre. Erst später, als er im Ruhestand war, hat er sehr viel wieder gelesen. Er war ja an sich ein sehr eifriger oder begeisterter Leser. Und ich habe ihm viele Dinge, die hier hinter mir im Regal stehen, dann mitgebracht. Kriminalfallsammlungen, die er mit großem Interesse gelesen hat. Und das schien mir nicht verlockend. Im Grunde genommen habe ich ja schon in der Schule geschrieben, im Internat.
Was haben Sie geschrieben? Sie waren im Internat dann in Friedberg,
Friedberg
nördlich von Frankfurt.
Ja.
Was haben Sie da geschrieben?
Gedichte, Erzählungen. Ich war ja mit meinen Eltern das erste Mal 1960 in Italien. Wunderbare Bilder habe ich da gesehen. Landgüter, italienische Klänge im Ohr. Und da habe ich italienische Erzählungen geschrieben.
Als junger Mann haben Sie das letzte Treffen der berühmten Literatengruppe, Gruppe 47, erlebt. Wie war das?
Das war im Nachhinein lustig, aber als ich dort saß, war es todernst und ziemlich eiskalt, muss ich sagen. Da ging es darum, dass man das, was man geschrieben hatte, an das man ja irgendwo glaubte, sonst hätte man es ja nicht vorgelesen, dass man das unbeschadet da wieder rausbrachte. Ich habe 5 Gedichte vorgelesen, zum Teil sehr lange, Michael Krüger vom Hansa Verlag, mit dem ich schon wegen des Prosabandes, der später erschien, im Gespräch war, sagte mir hinterher sofort, warum hast du die Prosa nicht vorgelesen? Ja, weil es mir niemand gesagt hat. Ich habe 5 Gedichte gelesen und dann sagte Richter, ja, Diskussion, meldete sich niemand. Das war nicht schön. Aber Erich Fried, der ja also auch ein gutes Wesen hatte,
der berühmte Dichter,
ja,
Erich Fried,
sagte dann, ja, ich sollte doch bitte das nochmal vorlesen. Ja. Und das habe ich gemacht. Und inzwischen hatten sich verschiedene Leute, Walter Höllerer, Jakar Sunke, Hans Bender und eben auch Erich Fried, Ausführungen zurechtgelegt zu diesen Gedichten. Das eine schloss damit, dass ich gesagt habe, also ich kam aus der DDR und fuhr bei Herleshausen über die Grenze. Jetzt war ich wieder hier zu Hause. Hier lebte Marx für Historiker und Biografen. Ja. Das kam natürlich bei Reich Ranicki überhaupt nicht an. Der sagte, der frühe Erich Weinert, das wäre ja furchtbar. Ne? Es waren 2 Kritiker, Reich Ranicki mit großem Aplomb und Erich Weinert sozusagen, also Agitation. Und etwa 6-7 Jahre später habe ich in der Reprint-Ausgabe von Sinn und Form eine Eloge auf den frühen Erich Weinert gefunden, unterschrieben mit Marcelli Ranicki aus Warschau.
Ranicki?
Ja. Da war er noch in Warschau und da fand er Erich Weinert noch gut. Im Gegensatz zu anderen Autoren, gegen die er Erich Weinert gesetzt hat. Aber in der Gruppe 47 fand er ihn schrecklich. Und Krass sagte, ja, Krass war ja ein sehr guter Handwerker und ich habe ja ein paar Mal Werkstatt mit Krass zusammen gemacht. Hatte auch sehr gute Urteile. Also Krass sagte, ja, aber er fände das schade, dass ich vorher wisse, was ich schreiben wolle. Und als ich Das weite Feld, den dicken Roman, der da unten liegt, las, dachte ich, naja, Krass, hier weißt du auch sehr genau schon, was du schreiben wolltest, ne? Bei diesem Beginn dieses Romans, den ich aber ganz gerne gelesen habe, muss ich sagen.
Sie haben aber einen ganz anderen Stil als Krass. Auf Seite 811 in Frohburg gibt es ein Zitat, halt doch mal, stopp, man kommt nicht nach bei dir. Ihr Stil ist, dass Sie eine Geschichte anfangen und dann sofort die nächste Geschichte da reingeschoben wird und dann sieht wieder irgendjemand was, ein Gebäude um die Ecke und dann wird die Geschichte des Gebäudes erzählt und so geht das immer weiter. Und dann taucht das irgendwann wieder auf. Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?
Ja, der Roman ist so konstruiert wie unser Gespräch jetzt. Man spricht über ein Thema und am Rande dieses Themas ist ein anderes angesiedelt und ehe man sich versieht, ist man beim anderen Thema. Und so als Kette vielleicht durch 5 verschiedene Themen. Und irgendwann muss man natürlich zu dem zurückkehren, was man am Anfang abgehandelt hat. Man muss nicht, aber man möchte. Und dann kehrt man zurück. So ungefähr ist der Roman gebaut, denke ich. Das entspricht aber auch meinen Gedanken. Ich denke über irgendeinen Komplex nach und gerate in den nächsten, in den übernächsten. Das ist ja auch so ein innerer Strom im Grunde genommen, den der Roman spiegelt. Und dann hat man einen Handlungskomplex und unterbricht den und nach 50 oder 100 Seiten will man fortfahren und dann ist es ja passiert, dass ich nicht mehr wusste, wie die Figur hieß. Das heißt, ich habe einen anderen Namen dann benutzt. Da gibt es einen Schlingeschön und dann eine große Pause, das ist der Gesprächspartner meines Vaters. Dann gibt es eine Pause, eine größere, da wird was anderes erzählt. Und dann greife ich auf ihn zurück und dann habe ich ihn plötzlich Biegeschön genannt. Der ist ja ein Korbmachermeister. Und nach mehreren Tagen Arbeit dachte ich, ja, habe ich denn den Namen so primitiv zugeschnitten auf Korbmachermeister? Biegeschön, ne? Man biegt die Weidenruten. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Und dann hätte ich abrufen müssen im System Biegeschön, also suchen müssen vorne.
Im Rechner.
Das konnte ich aber
nicht
in dem Programm, ja. Sondern ich musste scrollen und suchen, wo ist denn das?
Ich erkläre Ihnen gerne, wie das funktioniert.
Jetzt kann
ich.
Jetzt kann ich, ja.
Aber da sind wir bei einem anderen Thema. Da frage ich mich nämlich, ob Ihre Computertastatur überhaupt richtig funktioniert. Ein Satzzeichen kommt bei Ihnen so gut wie überhaupt nicht vor. Das ist das Fragezeichen.
Das kommt auch in allen anderen Büchern von mir nicht vor.
Genau.
Das ist bewusst. Schon
richtig.
Im Kriegerdenkmal, in dem Prosaband, kommt kein Fragezeichen vor. Ich denke, der Satz muss das eigentlich hergeben, dass man sieht, das könnte eine Frage sein. Gut, es kommen keine Anführungszeichen vor. Auch das nicht. Heute würde ich sagen, darüber kann man diskutieren, ob man das macht. Im Tagebuch bin ich oft geneigt, ich führe ja auch Tagebuch, in Anführungsstriche zu setzen, vielleicht auch ein Fragezeichen. Aber weil ich es nun nie gemacht habe, mache ich es jetzt auch nicht mehr.
Sagt Guntram Vesper, ein Sachse in Niedersachsen. Der Schriftsteller Guntram Vesper, der einmal in unserem Programm gesagt hat, dass er die Niederschrift des sächsischen Dialekts erfunden habe. Wie das?
Nee, das würde ich mir nicht zuschreiben wollen. Also da muss ich irgendwie verwirrt gewesen sein. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Es gibt ja ganz berühmte Gedichte von Lene Vogt, die auf Sächsisch gedruckt sind auch und die in der Familie auch hin und wieder vorgetragen wurden. Aber ich habe über meine Großmutter etwa 1961, da war ich 20, einen Text geschrieben, der Kopf von meiner Großmutter, also der Kopf von meiner Großmutter, habe ich in Dialekt geschrieben. Aber ich wusste nicht, wie der Dialekt sich schreiben lässt. Das habe ich halt für mich entwickelt, so wie ich es im Kopf hörte. So habe ich es halt versucht, den Buchstaben hinzuschreiben und genauso habe ich es im Froburg gemacht. Da sind ja hin und wieder Dialektwörter eingestreut, das hat mir viel Spaß gemacht. Oder auch so kurze Redewendungen oder kurze Dialogfetzen. Das hat mir viel Spaß gemacht und die Kritik aber ist darauf so gut wie gar nicht eingegangen. Das hat mich ein bisschen enttäuscht.
Als Sie mit 16 in Hessen gelandet sind, wie sind Sie denn da dann auf dem Internat in Friedberg mit ihrem Sächsisch klargekommen, inmitten von lauter Hessen?
Das waren ja gar keine Hessen. Dieses Internat war das Schülerheim einer Aufbauschule. Und Aufbauschulen, das war ein Schultyp, der baute auf für Schüler, die nach dem Ablauf der Volksschule dann doch noch nicht in die 6. Klasse hinein, sondern in die 9. ja im Grunde genommen auf eine Oberschule gehen wollten. Ländlich abgelegene Region. Meine Frau war ja so eine Schülerin. Da war kein Gymnasium in vertretbarer Entfernung für die tägliche Schulfahrt. Das heißt, sie hat 8 Volksschulklassen in der 2-klassigen Dorfschule besucht und ist dann auf die Friedberger Aufbauschule übergestiegen. Und das war der eine Teil der Schülerschaft und der andere Teil waren ja Kinder aus dem Osten, aus der DDR. Also ich habe ja Abitur mit Russisch erster Fremdsprache gemacht. Und da waren ja genug Sachsen drunter. Das fiel ja überhaupt nicht auf. Da gab es begabte Schüler, die konnten Walter Ulbricht so gut nachmachen, dass man gedacht hat, der spricht da in der Internatsbude.
Sie leben seit Jahrzehnten in Göttingen. Ihre Frau stammt aus Steinheim in Hessen, nahe dem Vogelsberg. Was ist für Sie Heimat? Also Sie haben Jahrzehnte zwischen Steinheim, wo Sie jedes Jahr mehrere Monate waren, in Hessen und dann Niedersachsen, Göttingen hin und her gependelt. Was ist für Sie Heimat?
Ja, darüber habe ich schon öfter nachgedacht. Heimat ist wahrscheinlich mein Kopf, die ganze Landschaft, die ich im Kopf habe. Und das sind natürlich ganz, ganz starke Bezüge in Richtung Froburg, auf Froburg. Das ist auch Oberhessen, nennt man ja das Gebiet, aus dem meine Frau stammt. Und Friedberg würde da auch noch dazu zählen. Heimat ist das, was mir vom Gefühl her was bedeutet, aber auch sozusagen von den Informationen her. Heimat nur mit Gefühl, wie so ein halbgefüllter Luftballon, so weich und lapprig, das ist nicht mein Fall. Sondern ich möchte auch, wie soll ich sagen, ein sachliches Interesse aufbringen können. Ja? Oder ich sage es so, was mich gefühlsmäßig anbindet, das interessiert mich eben auch ganz stark. Und das ergänzt sich dann auch. Dann wird das Bild auch schärfer natürlich. Und ich sehe den Kirchturm und fühle schon eine Anwandlung von Freude oder Wiederkehr, aber das genügt mir nicht. Ich will mir noch 1000 Seiten Gedanken zu diesem Thema machen, im Grunde genommen.
Aber Sie haben immer da, wo Sie gewohnt haben, vor allem in diesem Dorf Steinheim, eine unheimlich intensive Beziehung aufgebaut zu allen denkbaren Nachbarn. Das heißt, Sie haben offenbar die Fähigkeit, da, wo Sie da hinkommen, sich auch wirklich niederzulassen, mental auch dann da, das als Heimat zu fühlen.
Ja, das ist eine wohlwollende Frage, aber ich habe natürlich in Steinheim auch in dem Zimmer, in dem ich gearbeitet habe, da bin ich auch nicht groß rausgekommen, nicht? Und hier in Göttingen habe ich auch nicht vielfältige, intensive Beziehungen zur Nachbarschaft. Viel Zeit bringe ich mit mir selbst zu. Am Tisch, ich habe ja gar keinen Schreibtisch, ich arbeite ja am Esstisch und an dem Tisch, an dem auch Gäste sitzen, so wie Sie jetzt. Da hole ich meinen Rechner her, der ist ja klein, das ist hier. Und den stelle ich hier auf und dann geht's los. Und ich habe ja für die 1000 Seiten nur solche Blätter benutzt als Gedächtnisstütze. Etwa 80 Stück. Das ist außerhalb dessen, was den Speicher füllt, ist das das Einzige, was am Papier in Bezug auf das unmittelbare Froburg-Projekt existiert.
Wir haben jetzt Heimat als wichtiges Thema in der Politik mit Horst Seehofer, der Bundesinnenminister werden soll und da auch einen Bereich Heimat bekommt. Da bekommen wir im Grunde ein Heimatministerium. Was würden Sie Horst Seehofer empfehlen?
Also das Heimatministerium erzeugt Zweifel oder Bedenken bei mir. Ich weiß gar nicht. Ich meine, mit Heimat zusammengesetzt und Substantiv zu bilden, nicht? Es gab in Polen kurz vor Kriegsende und danach eine Heimatarmee. Das war was ganz deutlich Beschriebenes. Das war die Armee, die im Untergrund gegen die Besatzer kämpfte. Das kommt mir ein bisschen kriegerisch vor. Also ich kann damit nichts. Der wird doch nicht meinen, dass er da Schublattler, dass er das fördern will. Also ich weiß nicht, was sie damit wollen.
Wo ist die Heimat von Guntram Vesper? Ist es Froburg, ist es Göttingen, ist es Steinheim oder irgendwo dazwischen?
Es gab in der DDR eine Schriftenreihe, die hieß Werte unserer Heimat. Und die war nach kleinen Kreisen zum Beispiel, also Verwaltungskreisen geordnet. Und es ist so eine Reihe mit grünen Einbänden. Und fast alle diese Bände interessieren mich sehr. Und fast alle diese Bände, ich habe ungefähr 30 Stück oben, sind Bestandteil meiner Heimat im Grunde genommen. Das geht vom Elbtal los, von Dresden über Chemnitz, Erzgebirge sowieso, Froburg. Also Froburg alleine wäre mir als Heimat überhaupt zu wenig. Das muss der große Verbund da in Sachsen sein und von mir aus auch in Deutschland. Aber dann sind wir ja schon bei Mitteleuropa und bei Europa. Und ich würde fast sagen, meine Heimat ist, wenn ich nicht vermessen jetzt sprechen würde, aber meine Heimat wäre die ganze Welt. Es gibt so viele Ecken, die mich noch ganz stark interessieren. Ich möchte gerne mal sehen, wie das einfache Volk in Indien lebt, auch in den Großstädten. Das finde ich wahnsinnig interessant. Und vor 2 Jahren waren wir in Kairo. Da habe ich gesehen, wie die Leute, die Nachfolger der Figuren von Mahfouz sind, dort den Alltag bewältigen und abspulen. Das interessiert mich alles. Und da könnte ich mich Wochen, Monate und Jahre damit beschäftigen. Und mich würde es nicht wundern, wenn ich eines Tages auch einen Kairo-Roman beginne. Nein, mache ich nicht.
Guntram Vesper, dürfen wir uns Guntram Vesper als einen mehr als fröhlichen Menschen vorstellen?
Was heißt mehr als fröhlich? Noch fröhlicher, als ich ohnehin bin? Nein, ich glaube, dass ich ein konzentrierter Mensch bin. Ich konzentriere mich auf Bücher, auf die Arbeit an dem literarischen Text. Ich konzentriere mich aber auch in der Stadt, wenn ich im Antiquariat bin. Also das muss ich auch, sonst kaufe ich die verkehrten Bücher und merke hier, ich habe schon 3 von dem gleichen Titel. Also das würde ich schon sagen. Fröhlich, also es gibt in meiner Familie bei bestimmten Familienmitgliedern oder hat es gegeben so einen Zug, der sagt, nimm es nicht zu ernst, ne? Das kann manchmal hilfreich sein. Aber es gibt eben auch Dinge, da nützt es nichts, wenn man das sagt. Die nimmt man eben einfach ernst und unter denen leidet man und mit denen setzt man sich auseinander. Also ich bin jetzt in einem Zustand, wo ich sage, gut, ich werde 77, irgendwie demnächst war es das dann auch. Und das bedrückt mich nicht. Man muss dann auch irgendwo loslassen können. Obwohl, wenn ich mir es genau überlege, würde ich schon noch ein Buch gerne schreiben.
Worüber?
Über Froburg.
Noch eins.
Über Froburg und über meinen Bruder, der eine große Rolle ja in Froburg auch spielt, am Anfang zumindest, würde ich gerne noch, wie soll ich sagen, ein zweites Kapitel schreiben. Ja? Und vielleicht auch wieder mit einer Kriminalhandlung. Und vielleicht gehen mir schon Handlungsstränge durch den Kopf.
Und ohne Fragezeichen. Ich freue mich schon darauf. Klaus Bogatzky sagt Danke und Tschüss.